möchte alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen zu diesem Bibelstudientag mit dem etwas ungewöhnlichen Thema: Waren die Götter der Heiden wirklich Astronauten? Erich von Dänikens Behauptungen im Licht der Bibel geprüft. Der Vortrag ist wie folgt aufgebaut. Zunächst eine Einleitung, wo ich vorstelle, wer ist Erich von Däniken und was beinhaltet seine Lehre. Dann kommen drei Hauptteile. Erstens, gibt es Außerirdische? Zweitens, woher kommt plötzlich das große Können und Wissen am Ende der Steinzeit? Drittens, gibt es UFO-Erscheinungen? Alles Fragen, die Erich von Däniken stellt, und wir geben auf diese rhetorischen Fragen biblische Antworten. In einem Schlusswort behandle ich dann das Thema Ursache und Behandlung der Dänikenitis. Oder wenn man will, Ursache, Diagnose und Therapie der Dänikenitis. Nun, zuerst Erich von Däniken und seine Lehre. Erich von Däniken wurde am 14. April 1935 in Zofingen in der Schweiz geboren. Sein erstes Buch Erinnerungen an die Zukunft kam 1968 heraus und war sogleich ein Riesenerfolg, sodass die New York Times den Ausdruck prägte von der Dänikenitis. In der Zwischenzeit hat Erich von Däniken mehr als 20 Bücher geschrieben. Es liegen Übersetzungen in etwa 28 Sprachen vor. Sie haben eine Gesamtauflage erreicht von weit über 50 Millionen Exemplare. Seine Ideen und Lehren wurden auch verfilmt und anschließend verbreitet über das Fernsehen und auch über das Kino. RTL zum Beispiel hat eine Serie mit 20 Folgen ausgestrahlt. Der Mystery Park in Interlaken ist ein Denkmal für Erich von Däniken, das ihn überleben soll. Es wurde in diesem Jahr, im Mai, eröffnet. Die Kosten betrugen 86 Millionen Schweizer Franken. Und das Geld kam aus der Privatindustrie, obwohl wir in einer Zeit der Rezession leben. Es handelt sich hier um eine Touristenattraktion mit einem Multimedia-Feuerwerk. In der Propaganda wurde erklärt, es werden hier nur Fragen gestellt, keine Antworten gegeben. Aber wenn man sich das mal anhört, dann ist es eine Propaganda mit rhetorischen Fragen. Das heißt, Fragen, die schon die Antwort geben. Eine Propaganda mit rhetorischen Fragen für von Dänikens Science-Fiction-Götterlehre. Aber das ist nicht für viele sehr wichtig, gerade wenn es um Tourismus geht, da zählen nur die Erfolge, und tatsächlich sind in der Zwischenzeit die Übernachtungen etwa 13% gestiegen in der Region Interlaken. Erich von Dänikens Lehre besagt Folgendes. Also ich stelle einfach die Behauptungen hin, so wie er sie präsentiert in seinen Büchern. Bereits in grauen Vorzeiten besuchten Wesen von anderen Planeten die Erde mit ihren Raumschiffen und Landefähren. Die damals noch primitiven Menschen glaubten, dass diese Wesen Götter seien, und so wurden sie von ihnen verehrt. Damit erklärt von Däniken den Ursprung der Religionen in aller Welt. Diese Astronauten vermittelten den Menschen hohes Wissen über Kultur. Und dies soll erklären, warum es eben so rätselhafte steinzeitliche Megabauten gibt und weshalb eine derartige Kulturexplosion im dritten Jahrtausend vor Christus. Und in dieser Zeit findet man bereits ein überaus hochstehendes astronomisches Wissen. Erinnerungen an diese außerirdischen Besuche finden sich in den Mythen und religiösen Bauten der alten Völker in aller Welt. Unter diesen Astronauten hat es grauenhafte Kämpfe mit modernsten Massenvernichtungswaffen gegeben. Solche Astronauten haben zudem versprochen, wiederzukommen. Das seine Lehre in Kürze. Nun zur ersten großen Frage oder zu dem ersten großen Fragenkomplex. Gibt es Außerirdische? Was sagt die Bibel dazu? Im Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 lesen wir über Gott. Seine Existenz wird bezeugt bereits im ersten Vers. Und in der Schöpfungserzählung wird dann erklärt, wie Gott Pflanzen, Tiere und schließlich den Menschen erschaffen hat. Sind das die einzigen Wesen, die es gibt? Nun, die Bibel bezeugt uns an vielen weiteren Stellen, dass es auch Engel gibt. In Kolosser 1, Vers 16 wird gesagt, dass Jesus Christus die Engelmächte erschaffen hat. In Hiob 38, Vers 7 heißt es, dass diese Morgensterne, wie sie genannt werden, oder Söhne Gottes bei der Grundlegung der Erde gejubelt hätten. Also ihre Schöpfung datiert sogar noch vor 1. Mose 1, Vers 1, wo es um die Erschaffung der Erde und des Himmels geht. Eine kurze Zusammenfassung, was nach der Bibel eigentlich Engelwesen sind. Das deutsche Wort Engel geht zurück auf das griechische Angeloi. Das ist aus dem Griechischen entlehnt. Das bedeutet nichts anderes als Gesandte. Es entspricht dem hebräisch alttestamentlichen Wort Malachim. Das heißt genau dasselbe, Gesandte. Übrigens kann das in der Bibel verwendet werden, auch für Menschen, die abgesandt sind, zum Beispiel von einem König. In Hebräer 1, Vers 13 wird erklärt, die Engel seien dienstbare Geister, ausgesandt um deretwillen, die die Seligkeit ererben sollen. Also da wird bezeugt, dass Engel eine Funktion haben in Verbindung mit den Menschen. Zweitens. Engel sind nach der Bibel intelligente, sprechfähige Wesen. In Daniel 9, 20 bis 27 erscheint Gabriel, dem Propheten Daniel, spricht mit ihm in perfektem Hebräisch und erklärt ihm Dinge, die Daniel nicht weiß. Wie gesagt, drittens, nach Kolosser 1, Vers 16 wurden die Engelwesen durch den Sohn Gottes, Jesus Christus, erschaffen. Viertens, diese Engelwesen sind, wie wir Menschen und wie alle Geschöpfe, Raum und Zeit unterworfen. Die Allgegenwart ist in der Bibel allein Gott, für Gott reserviert. In Hiob 1, Vers 7 und 2, 2 zum Beispiel erscheint Satan vor Gott. Gott fragt, woher kommst du? Und seine Antwort vom Umherstreifen auf der Erde. Also war er nicht an jedem Ort gleichzeitig. In Daniel 10 erscheinen Engel dem Propheten, nachdem er 3 Wochen gebetet und gefastet hatte. Und einer dieser Engel sagt, dass das Gebet Daniels schon vor 3 Wochen erhört worden sei, aber er hätte nicht eher kommen können, denn der Fürst des Königreiches Persien sei ihm entgegengestanden. Und so hatte er also 3 Wochen Verspätung, kann man sagen. Engel sind nicht allgegenwärtig, sondern Raum und Zeit unterworfen. Ein weiterer Punkt. Die Engel werden in der Bibel dargestellt als hierarchisch abgestuft, also in Rängen unterschieden. So wird gesprochen in Judas 1, Vers 9 über den Erzengel Michael. Erz bedeutet, der an der Spitze steht. Das entspricht dem griechischen Arche. Also ein Spitzenengel. Er ist aber nicht der einzige Erzengel, denn in Daniel 10, Vers 13 wird von Michael gesagt, einer der ersten Fürsten. In Offenbarung 12, Vers 7 wird von Michael und seinen Engeln gesprochen. Also ein Kontingent, das ihm unterstellt ist. In Kolosser 1, Vers 16 wird über die Engelwelt mit verschiedenen Ausdrücken angespielt, in dem gesprochen wird von Thronen, Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten. Unter diesen Thronen, das heißt Thronengel, sind insbesondere die biblischen Cherubim oder Seraphim zu verstehen. Über der Bundeslade waren ja Engelgestalten aus Gold angebracht und das waren eben solche Cherubim-Gestalten. Die Bundeslade ist ja ein Teil des Thrones Gottes. Ein nächster Punkt: Im Gegensatz zu den Menschen sind Engel unsterblich. Das geht hervor aus Hebräer 2, 5 bis 9, wo erklärt wird, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und dadurch, dass er in den Tod gegangen ist, eine Stellung eingenommen hat unterhalb der Stellung der Engel, die eben nicht sterben. Engel haben übermenschliche Macht, zum Beispiel über das Feuer. Offenbarung 16, 5 erwähnt einen Engel, der Macht hat über das Feuer oder über das Wasser. In Offenbarung, genau umgekehrt, Offenbarung 14, 18 ist der Engel des Feuers und Offenbarung 16, 5 der Engel über die Wasser oder der Engel der Wasser wird dort erwähnt. Diese Engelwesen können auf der Erde Katastrophen auslösen. 1. Mose 19, 13, da sagen zwei Engel zu Lot, dass sie die Stadt Sodom zerstören werden. In Offenbarung 16 werden die Gerichtsengel mit den goldenen Schalen beschrieben, die vom Himmel her Katastrophen auf der Erde auslösen. Engel können auch fliegen. Offenbarung 14, Vers 6 spricht über einen Engel, der fliegt hoch oben am Zenit des Himmels. Und als nächster Punkt, die Engel können unter ganz verschiedenen Gestalten auftreten. Sie können erscheinen wie Menschen. 1. Mose 19, 1. Lot nimmt zwei Engel auf, aber realisiert gar nicht, dass das Engel waren und keine Menschen. Aber sie können auch erscheinen als Feuer oder als Wind. In Hebräer 1, 7 heißt es, dass Gott die Engel macht zu einer Feuerflamme oder zu Winden. Engel werden zum Teil beschrieben mit Köpfen von Adlern, Rindern, Löwen. In Hesekiel 1, diese Thronengel, dieser Cherubim. Sie werden beschrieben mit bis zu 6 Flügeln. So die Seraphim aus Jesaja 6. Wir erfahren weiter aus der Bibel, dass einer der Cherube, also der Thronengel, die eine ganz besondere Stellung vor Gott haben, sein wollte wie Gott. Und deswegen wurde er gestürzt. Das erfahren wir aus Jesaja 14, 12 und folgende und Hesekiel 28, Vers 12 und folgende. In Jesaja geht es um den Geist, der hinter dem König von Babylon steht und in Hesekiel 28 um den Geist, beziehungsweise Engelfürsten, der hinter dem König von Tyrus stand. Durch diesen Sturz wurde dieser Cherub zu Satan. Die Engel, die ihm folgten, sind im Neuen Testament die Dämonen. In Matthäus 12, 24 wird Satan genannt, der Oberste der Dämonen. In Offenbarung 12, Vers 7 und folgende geht es um Satan und seine Engel. Zwischen den Engeln des Lichts und den Engeln der Finsternis gibt es Kriege. Das erfahren wir zum Beispiel aus Daniel 10, Verse 13 und 20, wo eben ein Engel zu dem Propheten sagt, er hätte 3 Wochen lang gegen den Fürsten des Königreiches Persien gekämpft. Und dann in Vers 20 erwähnt er, dass er nun zurückgehen würde und dass dann der Fürst des Königreiches Griechenland gegen ihn antreten werde. In Offenbarung 12, 7 und folgende wird gesprochen über Michael und seine Engel, die Krieg führen gegen Satan und seine Engel und schließlich gewinnen, sodass sie den Satan definitiv aus dem Himmel hinauswerfen können auf die Erde. Ein letzter wichtiger Punkt. Die Bibel lehrt, dass an der Spitze der verschiedenen Völker Engelmächte stehen, die sich als deren Götter verehren lassen. Wieder Daniel 10, wenn gesprochen wird über den Fürsten des Königreiches Persien, Vers 13, dann ist das eben nicht irgendein Mensch oder auch nicht König Kyros, sondern das war ein Engelfürst, der hinter dem König von Persien stand und ihn dominierte. Und in Vers 20, der Fürst des Königreiches Griechenland, auch ein Engelfürst, der über Griechenland regierte. In Kapitel 12, Vers 1 in Daniel wird erwähnt, dass der Erzengel Michael für Israel steht, als Engelfürst. In Epheser 6, Vers 10 wird über die Mächte der Finsternis gesprochen und die werden dort die Kosmokratoren genannt, im Griechischen. Also die Weltbeherrscher dieser Finsternis. In Richter 11, 24, in der langen Rede des Richters Jephtha, wird gesagt, dass Kamos für Israels Nachbarvolk, mit denen er Probleme, den Jephtha Probleme hatte, ihnen ihr Land gegeben hätte, so wie Jahwe, der Gott Israels, den Israeliten ihr Land gegeben habe. Dort spricht er über Kamos nicht als über ein Götzenbild, sondern über eine handelnde Macht, die eben hinter dem Götzenbild des Kamos stand. Und so erklärt auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, wir kommen darauf zurück noch, dass das, was die Heidenvölker opfern, dass sie dies nicht Gott darbringen, sondern den Dämonen. Aber dies erklärt auch, warum die Götter in den Religionen im Allgemeinen Lokalgötter sind und eben an den bestimmten Orten verehrt werden, in den Stämmen und den Völkern. Wir lesen etwas über den Sturz des Luzifers, des Teufels, in Jesaja 14, 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? In der lateinischen Übersetzung gab das den Namen Luzifer. Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich aufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben. Und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen und mich gleich machen dem Höchsten. Dieser Engelfürst wollte sein wie Gott. Interessant ist sein Hinaufsteigen über die Sterne Gottes. Das Hinauffahren auf Wolkenhöhen. Die Sterne Gottes sind das Universum, der Sternenhimmel, die Wolkenhöhen sind der Lufthimmel. Die Bibel lehrt, dass es im Himmel einen himmlischen Tempel gibt, im Allerheiligsten davon Gottes Thron und dort auch Gottes Bundeslade, die Teil des Thrones Gottes ist. So nachzulesen in Offenbarung 11, Vers 19. Nach Hebräer 8, Vers 4 und folgende und auch Hebräer 9, 24 erfahren wir, dass in Jerusalem der Tempel und zuvor schon die Stiftshütte, die Mose erbaute, ein irdisches Abbild waren von dem himmlischen Tempel. Nun, wenn wir das so sehen, dass der Tempel in Jerusalem genau nach der Vorlage des Originals im Himmel gebaut werden sollte, verstehen wir nun plötzlich auch viel besser aus biblischer Sicht all die vielen Tempel in aller Welt. Es sind eigentlich nur satanische Imitationen Links sehen wir einen buddhistischen Tempel aus Kambodscha, also schön weit weg von Jerusalem. Wir haben das nicht den Juden abgeguckt, aber ist doch ganz erstaunlich, wie der Aufbau dem Tempel in Jerusalem entspricht. Oder ein anderes Beispiel, ein Sikh-Tempel aus Indien. Also das ist aus der Sikh-Religion, das ist eine Religion für sich. Oder schauen wir mal die Akropolis an in Athen. Überall finden wir ganz auffällige Parallelen, in aller Welt und zu allen Zeiten. Aber genauso wie die Israeliten nach Gottes Anweisung ihren Tempel bauen mussten, sind in allen Religionen Tempel entstanden, eben durch Anweisung aus der Welt der Finsternis. So dass es in 1. Korinther 10, 20 heißt, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Nun, nachdem wir gesehen haben, es gibt tatsächlich Außerirdische und die sich in allen möglichen Bereichen bewegen können, nicht nur auf der Erde, sondern auch im Luftbereich, auch im Universum, bis über die Sterne hinaus. Da kommen wir nun zur zweiten großen Frage, die rhetorisch im Mystery Park in Interlaken gestellt wird. Woher kommt plötzlich das große Können und Wissen am Ende der Steinzeit? Ja, das ist erstaunlich. Nach der Evolutionslehre waren die Urmenschen primitiv während 2,5 Millionen Jahren. So lange dauerte die Steinzeit. Und was haben die während 2,5 Millionen Jahre gemacht? Praktisch immer dasselbe. Aber erstaunlich ist, wenn man denkt, die technische Entwicklung, die man im Abendland erlebt hat in den vergangenen 400 Jahren, bis hin zur Mondlandung. Das ist ja unglaubliche Entwicklung innerhalb von 400 Jahren. Aber während 2,5 Millionen Jahren soll praktisch nichts geschehen sein. Aber plötzlich, am Ende der Steinzeit, kommt es zu Höchstleistungen. Da ist zu nennen Stonehenge in England, diese riesigen Megalithen, diese gewaltig schweren Steine, die dort so kreisförmig angelegt sind und die, wie es scheint, sogar eine astronomische Bedeutung hatten in Verbindung mit der Bestimmung des Frühlingspunktes. Woher plötzlich solche astronomischen Kenntnisse und solche Fähigkeiten, um diese Megasteine überhaupt so bewegen zu können? Oder denken wir an die Pyramiden von Gizeh. Die stammen aus der ältesten Zeit Ägyptens und sind gewissermaßen das Produkt der Steinzeit, die dort übergegangen ist in die Anfänge der ägyptischen Kultur. Dort sind wir gewissermaßen auf der Nahtstelle zwischen Steinzeit und dem Beginn der eigentlichen Geschichte der Zivilisation. Woher plötzlich die Fähigkeit, solche gigantischen Bauten herzustellen? Oder auch solche Darstellungen wie die Sphinx in Gizeh. Nach der Bibel können wir folgende Antwort geben. Die Bibel bezeugt, dass die Sintflut vor grob gesagt 5000 Jahren ein weltweites Ereignis gewesen ist. Noah und seine Söhne Sem, Ham und Japhet und deren Frauen hatten überlebt, dank der Arche, die am Ende auf dem Gebirge Ararat in der heutigen Türkei gelandet ist. Diese 8 Personen sind ausgestiegen und haben begonnen, sich wieder zu vermehren. Die erste Urgesellschaft nach der Sintflut wanderte in den Südirak und begann dort die Stadt Babel oder Babylon zu bauen. In Verbindung mit einem gewaltigen Turm. Das war aber eine Rebellion gegen den Schöpfergott, weil dieser Turmbau in Verbindung stand mit Magie und in Verbindung mit Schöpfungs- und Gestirnsverehrung. In Jesaja 47,12 liest man, dass Babel von Jugend an Magie getrieben hat. Diese Revolution gegen Gott führte zur Sprachenverwirrung. Diese Urgesellschaft wurde aufgesplittert in die einzelnen Sippen, die in Übereinstimmung mit ihren neuen Sprachen ausgewandert sind. Wie wir sehen hier auf der Karte, japhetitische Stämme sind nach Europa gegangen, hamitische nach Afrika, semitische haben sich weiter im Nahen Osten ausgebreitet und nach dem Zeugnis der Bibel, von da aus hat sich die ganze Welt bevölkert. Aber Noah und seine Nachkommen waren keine primitiven Urmenschen. Noah war ja in der Lage, ein gewaltiges Schiff von über 150 Metern Länge zu bauen. 25 Meter Breite, 15 Meter Höhe. Übrigens, Länge, Breite entspricht dem Verhältnis 1:6. Und das ist genau das Ideale im Schiffsbau, um einen Kahn herzustellen, der schwimmfähig ist und stabil auf dem Wasser bleibt. 1:6, man macht das oder heute 1:7, 1:7,5. Das ist so nach modernem Ingenieurwissen das Ideale. Aber bedenken wir, ein solches Schiff in der Größe der Arche wurde in der menschlichen Zivilisationsgeschichte erst am Ende des 19. Jahrhunderts wiedergebaut. Aber Noah hat ein so gigantisches Schiff gebaut und ist damit auf dem Ararat gelandet. Und seine Nachkommen blieben nicht zurück, indem sie später den gigantischen Turm von Babel errichtet haben. Und die Nachkommen aus der Linie von Ham über Mizraim, die sind nach Ägypten gegangen und haben die gigantischen Pyramiden gebaut. Also offensichtlich war bereits ein hohes kulturelles Wissen da vor der Sintflut und das hat die Sintflut überlebt, ist weitergegangen. Und wohl japhetitische Nachkommen, die sind ausgewandert bis nach England und haben die Gigasteine in Stonehenge aufgerichtet. Nun, es stellt sich wirklich die Frage, wenn man die Bibel ablehnt, woher kommt das große Können und Wissen am Ende der Steinzeit? Die Evolutionslehre sieht es ja so. Während Hunderttausenden von Jahren sollen Steinzeitmenschen an Faustkeilen herumgeschlagen haben. Und plötzlich soll in Sumerien, Babylon und kurz danach in Ägypten eine Hochkultur entstanden sein. Wie ist das möglich? Und wenn man in Südirak gräbt, man stößt nicht quasi auf eine allmähliche Entwicklung, sondern plötzlich ist die Hochkultur der Sumerer da. Wie ist das denn denkbar? Nun, die Steinzeit nach der Evolutionslehre ist eine Periode, die offensichtlich künstlich gestreckt wurde auf 2,5 Millionen Jahre. Und da geschah einfach praktisch nichts. Eben, dauernd diese Faustkeile. Aber nach der Bibel können wir auch eine Steinzeit bejahen, aber die können wir einordnen in die Zeit nach Sintflut und Turmbau. Gewissermaßen die schwierige Zeit, als die Völker begannen auszuwandern und sich noch nicht groß an den neuen Orten eben einrichten konnten und eine Hochzivilisation aufbauen konnten. Wenn man zum Beispiel die Höhlenmalerei in Frankreich anschaut, das sind ja nicht Malereien von primitiven Menschen, sondern da ist bereits auch ein hohes künstlerisches Können und Wissen vorhanden. Man kann nicht sagen, dass diese Menschen primitiv waren, aber sie lebten unter primitiven Umständen. Es ist auch so, dass die von der Evolutionslehre veranschlagte Eiszeit, die können wir auch im biblischen Rahmen einordnen, müssen wir sogar, aber nicht eben als eine so lange Periode, sondern als eine Folge der Sintflut, die eben vieles schwierig gemacht hat für diese japhetitischen Stämme, die nach Europa kamen und so weiter. Das Buch Hiob berichtet ja über einen Mann, der gelebt hatte vor Abraham. Also wir können das Buch Hiob datieren in die schwierigen Jahrhunderte nach der Sintflut. In Hiob 36,10 lesen wir, durch den Odem Gottes entsteht Eis und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Eine sehr interessante Aussage, weil Hiob lebte im Lande Uz. Das entspricht unserem heutigen Südjordanien. Das gehört aber zu den heißesten und trockensten Gebieten der Welt heute. In keinem Bibelbuch lesen wir so oft über Eis und Schnee wie im Buch Hiob. Hier wird ein ganz anderes Klima beschrieben. Und eben das große Wasser durch Eis zu Eis werden, das wird uns im Buch Hiob berichtet. Ferner lesen wir auch über Höhlenmenschen. Hiob 30, Vers 6. In grausigen Klüften müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsenhöhlen. Zwischen Gesträuchen kreischen sie, unter Dorngestrüpp sind sie hingestreckt. Kinder von Verworfenen, ja, Kinder von Ehrlosen sind sie, hinausgepeitscht aus dem Lande. Also, Höhlenmenschen gab es nach der Bibel, aber die lebten zur gleichen Zeit, wie andere Menschen eine Zivilisation aufbauen konnten. Es ist einfach die schwierige Zeit, wo Menschen unter den Umständen der Steinzeit irgendwie das Überleben sichern mussten, ohne dass sie wirklich primitiv und dumm gewesen wären. Es ist ja auch erstaunlich, 5000 Jahre grob gesagt von der Sintflut bis heute reichen, um von 8 Menschen auf 6 Milliarden Menschen zu kommen. Es gibt ja in der Mathematik eine schöne Formel, wie man das Bevölkerungswachstum berechnen kann. Und wenn man von einer Wachstumsrate ausgeht, die deutlich tiefer ist als die heutige, denken wir daran, im 20. Jahrhundert haben wir zwei Weltkriege erlebt. Und mit all den Kriegen zusammen hat das 190 Millionen Tote gegeben. Und heute, nach der Statistik der Weltgesundheitsorganisation, werden weltweit 50 Millionen Kinder jährlich abgetrieben. Das heißt, ein Viertel fast der 210 Millionen Schwangerschaften in aller Welt werden pro Jahr durch Abtreibung beendet. Also trotz all diesen Katastrophen nehmen wir nun ein Wachstum an, das tiefer liegt, und da reichen 5000 Jahre, um von 8 Menschen, Noah, seine Söhne und ihre Frauen, auf 6 Milliarden zu kommen. Aber es gibt ein Problem. Wenn der Mensch schon seit 3 Millionen Jahren existiert haben soll, wo sind dann all die steinzeitlichen Grabstätten geblieben? Da gibt es offensichtlich eine riesige Lücke. Die sind einfach nicht vorhanden. Aber wir haben steinzeitliche Grabstätten an allen möglichen Orten, aber sie entsprechen überhaupt nicht der Zahl von Menschen, die je gelebt haben sollten. Nun, Erich von Däniken meint, Astronauten seien gekommen und hätten den steinzeitlichen Menschen Wissen mitgegeben, und dieses Wissen hätten sie dann angewendet. Kulturelles Wissen. Und tatsächlich, in den Überlieferungen der verschiedenen Religionen gibt es diese Meinung und diese Mythen, dass Lehrer vom Himmel gekommen seien und die Völker angewiesen hätten, dies und das zu tun. Nach der Bibel hat Gott effektiv die Menschheit schon am Anfang belehrt über kulturelle Dinge. Lesen wir zum Beispiel in Jesaja 28, Vers 23. Nehmt zu Ohren und hört meine Stimme. Merkt auf und hört meine Rede. Pflügt wohl der Pflüger den ganzen Tag, um zu säen? Forscht und eckt er den ganzen Tag sein Ackerland? Ist es nicht so? Wenn er dessen Fläche geebnet hat, so streut er Dill und sät Kümmel und wirft Weizen reihenweise und Gerste auf das abgesteckte Stück und den Spelt an seinen Rand. So unterwies ihn sein Gott zum richtigen Verfahren. Er belehrte ihn. Und weiter, denn Dill wird nicht mit dem Dreschschlitten ausgedroschen und das Wagenrad nicht über Kümmel gerollt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeschlagen und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn zermalmt? Nein, nicht unaufhörlich drischt ihr es. Und wenn ihr das Rad seines Wagens und seine Pferde darüber hintreibt, so zermalmt er es nicht. Auch dieses geht aus von dem Herrn der Heerscharen. Er ist wunderbar in seinem Rat, groß an Verstand. Und in Hiob 36 preist Elihu den Höchsten, Vers 22, siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Und wenn wir nun wieder an das Imitationsprinzip denken, in der Welt der gefallenen Engel, dann wird uns deutlich, dass wir auch damit rechnen können, dass diese Völker und Stammesfürsten aus der Engelwelt eben auch Wissen so weitergegeben haben. Und die Art und Weise, wie solches Wissen aus der dämonischen Welt weitergegeben wird, das erfahren wir aus 5. Mose 18. Dämonen als Ratgeber der Menschen. Vers 10. Es soll keiner unter dir gefunden werden, sagt Gott zum Volk Israel, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist an jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie, das heißt die kananitischen Völker, vor dir aus. Du sollst vollkommen sein gegen den Herrn, deinen Gott. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber, nicht also hat der Herr, dein Gott, dir gestattet. Da sehen wir also das Verbindungsglied aus der jenseitigen Welt, der Engel, zu den Völkern, geht über die Wahrsagerei, die Totenbeschwörung, in allen ihren verschiedenen Formen. Und so haben diese Engelfürsten der verschiedenen Völker, eben die Völker, im Lauf der Geschichte geleitet. Man kann die Geschichte mal auf das hin untersuchen. Und dann sieht man, wie Leute wie ein Alexander der Große oder ein Nebukadnezar, bevor die Entscheidungen getroffen haben, haben die ihre Orakel und ihre Orakelpriester befragt. So ist der Lauf der Weltgeschichte gesteuert worden. Und das muss man nicht denken, das war nur in der alten Welt so, sondern das ist auch bei vielen Politikern, führenden Politikern heute noch so, dass Entscheidungen durch diese Informationen gefällt werden. Nun, nachdem wir gesehen haben, wie das plötzliche Wissen und Können am Ende der Steinzeit gekommen ist nach der Bibel, erreichen wir nun den dritten großen Block. Gibt es UFO-Erscheinungen?